EDV-Anstalt. Erste Reihe fußfrei. Ein Podcast von Grießmeisterei.
Hallo Franz.
Hallo Thomas. Nett, dass wir uns wieder mal treffen. Ich habe mir wieder erlaubt, einen Gast mitzubringen. Klar. Den Markus Bresnik, seines Zeichens Chief Security Officer und Chief Information Security Officer im Gesundheitswesen eines entsprechenden großen Betreibers. Markus, vielleicht stellst du dir ein bisschen selber kurz vor und danke, dass du zu uns gefunden hast.
Servus Thomas, servus Franz, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie gesagt, ich bin seit 10 Jahren als CISO und Chief Security Officer tätig in einem sehr großen Unternehmen, komme eigentlich aus der Technik, viele Jahre Security-Produkte in Betrieb genommen, aber auch beraten und bin letztendlich im Management gelandet.
Na wunderbar, das ist ja genau die Personengruppe, die wir adressieren wollen in dem Bereich. Wir unterhalten uns schon seit Längerem zu den Themen, die ja genauso derzeit, sage ich mal, unter den Nägeln brennen oder mit denen du dich beschäftigen darfst. Wir kennen einander ja aus dem Gesundheitswesen schon sehr lange. Die zwei Themen, die wir gerne adressieren wollen, die treffen dich in beiden Positionen meines Erachtens. Die eine ist die entsprechende NIS-Gesetzgebung 2026, die ja Umsetzung der NIS-Richtlinie 2 ist, die mit 1. Oktober 2026 schlagend wird, plus die zweite, die schon vorhanden ist in dem Bereich und die ARA-Richtlinie war und die jetzt umgesetzt worden ist in ein Gesetz, ist die RKE, also die Resilient Critical Entities. Also beide Themen sind dir wohl bekannt in dem Bereich. Wo drückt dich denn, wenn du diese beiden Themen jetzt, sag ich mal, links und rechts von dir siehst oder oben und unten, wo drückt dich denn da am meisten der Schuh?
Eine gute Frage. Nachdem das Unternehmen dem alten NIS-Gesetz, also NIS-Version 1 unterliegt, ist jetzt NIS-Version 2026 prinzipiell nicht mehr die große Herausforderung. Allgemein muss man bei NIS sagen, es hat gerade auch in unserem Sektor sehr viel Gutes bewegt, sehr viel sensibilisiert. Bei NIS 2 wird der Rahmen in der Cybersecurity ein bisschen breiter aufgemacht. Bei uns war es ja mit Diagnose, Therapie, Pflege ein bisschen eingeschränkt im wesentlichen Dienst. NIS 2 ist da ein bisschen größer. Bei der RKE-Richtlinie, muss man dazu sagen, sehe ich auch positiv. Natürlich ist es eine Verpflichtung. Natürlich gibt es da Dinge, die man richtig machen sollte. Ähnlich wie bei der NIS-Richtlinie ist es aber tatsächlich so, dass das für viele Unternehmen Neuland ist. Also gerade das Thema der physischen Sicherheit in einem Krankenhaus ist ein sehr spezielles. Wir haben öffentlich zugängliche Gebäude zu den normalen Betriebszeiten und wir sind nicht vergleichbar mit einem Finanzinstitut vielleicht oder mit einem Gefängnis schon gar nicht. Also hier ist physische Sicherheit eine besondere Herausforderung. In den Vorgesprächen mit der Behörde glaube ich aber, dass die Behörde hier auch erkannt hat, dass es hier in gewissen Sektoren Herausforderungen gibt. Und sie versprechen ja mit ihren Leitlinien und mit der Kooperation und Unterstützung hier einen gemeinsamen Weg zu gehen. Das zweite Thema, das bei der RKE-Richtlinie herausfordernd sehe, aber auch positiv sehe, es wird gefordert ein Business Continuity Management. Das heißt, nicht nur Krisen- und Notfallmanagement, sondern wirklich Resilienz der Geschäftsprozesse im Krankenhaus. Da haben wir sicher den Vorteil, dass das Krankenhauspersonal gut trainiert sind für Notfälle, mit Extremsituationen im täglichen Alltag immer wieder konfrontiert werden. Für die ist das jetzt kein neues Thema. Aber tatsächlich schließt das die Lücke jetzt auch zu NIS 1, wo es um die Resilienz der IT geht. kommt jetzt mit der RK-Richtlinie die Resilienz des Behandlungsprozesses, der durch vielfältige Störungen oder Unterbrechungen beeinträchtigt werden kann. Und hier fehlt meines Erachtens in den Krankenhäusern ein bisschen der Prozessgedanke eines echten Business Continuity Managements, der weit darüber hinausgeht, dass ich für ein Szenario eine Checkliste habe, einen Notfallplan und vielleicht einen medizinischen Krisenstab, weil ich glaube schon, dass das die Idee der Europäischen Union ist, hier jegliche Störungen und Unterbrechungen möglichst zeitnah zu erkennen und durch Präventivmaßnahmen natürlich auch zu verhindern oder so weit vorbereitet zu sein, dass wenn es tatsächlich eintritt, man ausreichend Notfallpläne hat und man nicht ganz unvorbereitet mit diesem Szenario einen Krisenstab braucht, der dann spontane Entscheidungen trifft. Das sind meines Erachtens die großen Brocken. Bei NIS 2 habe ich ein bisschen die Befürchtung, da haben wir von der Europäischen Union die Idee von Risikomanagementmaßnahmen. Und ich habe es bei NIS 1 erlebt, auch bei den NIS-Prüfungen erlebt, dass die behördlichen Vorgaben hier als Grundschutz gesehen werden und nicht risikobasiert. Und wir haben hier in Österreich mit NIS 2026 noch eine kleine Rechtsunsicherheit. Die Verordnungen und Leitlinien und Empfehlungen der Behörde fehlen uns ja noch. Wir hoffen alle, dass das mit 1. Oktober entsprechend verfügbar wird. Aber ich habe insgesamt ein bisschen die Befürchtung, dass die Maßnahmen, die hier gefordert werden, nicht unbedingt über einen Risikomanagementprozess geplant werden und umgesetzt werden, sondern dass das auch von der Behörde schon als Grundschutz gesehen wird. Und sie verweisen sehr oft auf die Durchführungsverordnung für digitale Dienste. Wenn man da hineinliest, da stehen lauter gute und richtige Sachen drinnen. Tatsächlich vermisse ich oder glaube ich, sind viele Unternehmen verleitet, alles, was da drinnen steht, umsetzen zu müssen, ohne das angepasst fürs Unternehmen, angepasst für die kritischen IT-Systeme, angepasst für die Geschäftsprozesse ausreichend zu planen und auch dann entsprechend zu dokumentieren.
Ja, du bist ja in dem Bereich, sage ich mal, schon im C-Level, hast auch natürlich entsprechende Chefitäten, die du informieren musst in dem konkreten Fall. Wenn wir das jetzt der Revue passieren lassen, was du da gesagt hast in dem Kontext, dann ist doch die Aufgabe des Top-Managements, und das sitzt über dir oder neben dir, aber ich gehe mal davon aus, über dir, dass die dir die entsprechenden, sage ich mal, Ressourcen zur Verfügung stellen. Und wenn ich jetzt da Ressourcen zur Verfügung stellen muss, die ja nicht, sage ich mal, wie Sand am Meer vorhanden sind, weder human noch monetär, und dann hätte ich gern von dir eine Risikoanalyse, weil was soll ich entsprechend entscheiden? Ich kann ja nur sagen, okay, was sind unsere Risiken, wo haben wir ein Problem, wie geht es mit dem um, was müssen wir machen, und das kann ja, ist ja in deiner Organisation über Österreich verteilt. Das kann ja in Tirol und in Vorarlberg ein ganz anderes Risiko sein als vielleicht in Niederösterreich, in Wien oder im Burgenland. Wie sieht das deine Chefität so, oder siehst du das so, oder habe ich da jetzt einen Druckschluss bei meinen Überlegungen?
Also in der Cybersicherheit oder NIS 2026, glaube ich, gibt es keine örtlichen Grenzen. Das interne Netzwerk ist vernetzt, Medizinprodukte sind vernetzt. Hier gibt es aus der Risikobetrachtung bei den Standorten ja vielleicht geringe Qualitätsunterschiede, was Dieselversorgung betrifft und so weiter. Prinzipiell ist es dort eher einheitlich. Bei der Risikobewertung aus dem Resilienzgesetz heraus, staatliche Risikoanalyse hat schon gezeigt, das ist alles standortbezogen. Unsere Krankenhäuser befinden sich jetzt nicht nur im städtischen Bereich, sondern auch im ländlichen Bereich. Dort wird man sehr schnell erkennen, dass andere Risiken vorherrschen und dementsprechend die Resilienzmaßnahmen auch anders geplant werden müssen. Um aber deine Frage zu beantworten mit der Ressourcenbereitstellung, wir erleben im Gesundheitsbereich, wie in vielen anderen behördlichen Bereichen, gerade einen finanziellen Engpass, wo ich auch wahrnehme, dass dieser Engpass, sei es jetzt finanziell oder sei es auch personell, du hast wahrscheinlich auch Personalressourcen angesprochen, da gibt's oder da identifiziere ich gerade so ein Allheilmittel vom Top-Management, dann verwendet man halt die KI. Und die KI ist der Löser für all unsere Probleme, die wir so haben. Das ist meines Erachtens erstens ein gefährlicher Trugschluss und speziell im Gesundheitswesen mit den Hochrisiko-KI-Systemen wird man auch seine Governance-Aufgaben machen müssen, weil auch die EU hier eine Regulierung hervorgebracht hat, das erste KI-Gesetz in Europa, sage ich. Und da muss man als Unternehmen auch seine Hausaufgaben machen und in Kombination gesamt im Gesundheitswesen, es wird Digitalisierung angestrebt, also man hört so Schlagwörter digital vor ambulant, vor stationär. Es gibt keine Digitalisierung ohne Cybersecurity. Und dieses Bewusstsein ist, glaube ich, noch nicht überall angekommen, dass ich für Digitalisierung auch Personal brauche in der IT, weil das drehen wir teilweise von tatsächlich neuen Technologien. Und die KI wird uns nicht überall, sage ich mal, helfen können und alle unsere Probleme lösen. Weil auch dort braucht es Governance, da braucht es Security-Planung, Security-Architektur, ein Impact-Assessment. Und da sieht man schon aus meiner Sicht, wir leben in einer Welt, die technologisch schnelllebig ist. Und man darf die Compliance nicht vergessen, man darf die Security-Planung nicht vergessen und gleichzeitig erleben wir aber auch im Gesundheitswesen einen technologischen Fuhrpark mit sehr vielen Altsystemen. Und die IT-Abteilungen in unserem Sektor sind hier massiv unter Druck, diese Altsysteme auszuwechseln gegen neuere Systeme, aber trotzdem es immer regelkonform zu machen, es immer richtig zu machen, so wie sich das eine Regulierungsbehörde vielleicht auch wünscht. Und dafür sind meines Erachtens zu wenig Ressourcen erkannt worden, noch im Top-Management. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass Digitalisierung ohne Cybersecurity langfristig gut funktionieren wird, ohne dass man Patientenvertrauen verliert oder Datenschutzvergehen, sonstige Vorfälle im Unternehmen hat, die sich dann negativ auch aufs Image des Unternehmens oder vielleicht sogar des ganzen Sektors auswirken.
Jetzt könnte ich aber theoretisch hergehen und sagen, alles richtig, was du sagst. Wenn man aber in Wirklichkeit kein Personal hat und vielleicht auch nicht die Ressourcen hat, sich entsprechend externe Beraterinnen oder Berater zu leisten, dann wäre doch die KI der erste Schritt in dem Bereich, um jetzt einmal für mich im eigenen Wirkungsbereich überprüfen zu lassen, wo habe ich denn vielleicht Schwachstellen, die ich nicht gesehen habe oder die ich nicht sehe. Und dann daraus entsprechend, meinen Umbauplan oder meine Prioritäten ableiten zu können. Siehst du da nicht in Wirklichkeit mit der KI sehr wohl im Prinzip sogar ein bisschen, ja, nicht optimal, aber ein bisschen einen Vorteil?
Also ich glaube schon, dass die KI, und ich spreche jetzt nicht von dieser General Purpose KI, die halt jetzt den Markt überschwemmt. Ich glaube schon, dass spezielle Agenten zukünftig auch die Security-Arbeit erleichtern. Also ich glaube schon auch, dass zum Beispiel interne Audits oder vielleicht technische Prüfungen mit KI-Unterstützung effizienter ablaufen können. Aber gerade auch beim KI-Thema, es ist aus Datenschutzsicht und auch aus, ich sage mal, die Richtigkeit der KI-Ergebnisse ist ja entscheidend, gerade wenn man Compliance machen will. Also hier sind die Anforderungen an die KI-Systeme ja dann noch einmal höher, weil man will sicher keine KI haben, die ein Compliance-Ergebnis fantasiert und sagt, man ist eh super aufgestellt und man hat gar keine Risiken. Und was wir intern durchaus auch schon diskutiert haben, ist, selbst wenn man jetzt eine KI, eine spezialisierte KI hat, um Audits zu machen, ist es schon eine ziemliche Herausforderung, weil man durchaus Daten, verschiedene Datentöpfe anzapfen muss, damit man überhaupt eigentlich eine richtige Aussage bekommt bei diesem Audit. Und nehmen wir das Beispiel des Zugriffsmanagement im Krankenhausinformationssystem. Wenn man da die Datenschutzfrage beantworten möchte, ob alle Zugriffe auf eine Krankengeschichte legitim waren, dann kamen durchaus auch schon Vorschläge wie, naja, dann nimmt man einen Dienstplan, damit man weiß, wer auf der Station an dem Tag Dienst hatte und damit dann die KI weiß, ob ein Zugriff legitim war oder nicht. Und da stellt sich dann schon die Frage, ist das ethisch auch gegenüber den eigenen Mitarbeitern, wenn man Dienstpläne mit Zugangsprotokollen abgleichen möchte, um seine Compliance-Aufgaben zu erledigen. Ich glaube, der Weg dorthin ist noch sehr weit. Die KI ist sicher da und wird nicht mehr verschwinden. Also das sind wir uns definitiv bewusst. Und wir wissen ja auch, dass in der Medizin die KI sehr viel Positives bewirkt in der Diagnostik, wo sie ja hauptsächlich jetzt auch eingesetzt wird. Aber das Allheilmittel ist es nicht. Und wie gesagt, große Datentöpfe zu bauen, das widerspricht durchaus den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung mit Profiling-Problemen und so weiter. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, finde ich.
Du hast was gesagt, wo ich denke in Wirklichkeit, ich unterstelle jetzt etwas, ja, und ich unterstelle es nicht deinem System oder deiner Organisation oder dir. Ich unterstelle das grundsätzlich im Prinzip, weil das Thema natürlich immer, wo Menschen sind, menschelt in dem Bereich, ja. Ich unterstelle, dass wir ja jetzt schon das Problem haben. Du sprichst von einem internen Audit. Ein internes Audit liefert bestimmte Ergebnisse. Ich unterstelle jetzt einmal, dass nicht alle Personen in Wirklichkeit das Interesse haben, das Audit auch in Wirklichkeit so darzustellen, wie es vielleicht sein sollte, weil sie gewisse Dinge verheimlichen wollen, jetzt gar nicht absichtlich, sondern einfach unterbewusst. Und was das meines Erachtens der zweite Aspekt in dem Bereich ist, der das Ganze ja durch diese Flexibilität oder Schnelligkeit immer mehr zu einem Problem macht. Du weißt das im Prinzip und hast das im Prinzip auf einer anderen Seite. Nämlich, wenn wir Audits machen, dann bewerten wir die Audits zeitversetzt, ja, mehrere Wochen später. Das heißt, das, was wir bewerten, ist eigentlich vielleicht gar nicht mehr das, was heute da draußen läuft. Und damit haben wir in Wirklichkeit ja ein riesen Problem im Prinzip. Jetzt gebe ich dir schon recht, ja. Das Thema ist in Wirklichkeit ein nicht einfaches in dem konkreten Fall, aber bei einem Brandschutz, den du aus der anderen Ecke kennst, sind wir da lang nicht. Ne? Wir haben keinen Brandmelder, wir haben keinen Rauchmelder, wir haben keine Brandabschnitte in dem Bereich. Wir reden zwar über Zero Trust und bla 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 und was auch immer, aber in letzter Konsequenz, ja, dieses sofortige Alerting, ja, oder das Detection in dem Bereich haben wir noch lange nicht, oder sehe ich das falsch?
Da muss ich fast widersprechen. Und das ist ja der Spannende. Du sprichst was sehr Spannendes an, nämlich eigentlich die Fehlerkultur. Aber lass mich auf die Alarmsysteme eingehen. Also NIS 1 hat uns im Sektor ja schon ein Security Operation Center gebracht, da wo es jahrelang davor sehr schwierig war, hier das Management zu sensibilisieren. Wir brauchen ein Event Management, wir müssen Incidents schnell erkennen und darauf reagieren können. Also das hat uns schon NIS 1 gebracht, dieses Alarmsystem. Aber das Spannende ist, oder das ist ja gar nicht so das Problem, viel spannender ist letztendlich die Fehlerkultur. Und das ist ja für mich spannend im Krankenhausbetrieb. Ich erlebe im medizinischen Bereich eine sehr hohe Fehlerkultur. Wenn es um die Patientensicherheit geht, da gibt es definierte Abläufe, Prozesse, da ist man gewohnt, dass man das alles meldet. Das, was du ansprichst, ist eigentlich die Fehlerkultur in der IT. Erstens auch die Akzeptanz im Fachbereich, dass die IT auch nicht fehlerfrei ist. Trotzdem erlebe ich es halt, dass IT-Abteilungen keine Fehler machen dürfen. Und wir haben zwar jetzt Alarmsysteme, die alarmieren, aber die organisatorischen Abläufe und Prozesse danach sind halt noch nicht ganz angepasst, wie man es vielleicht haben sollte. weil eben gerade in der IT, in einem Krankenhausbetrieb durchaus auch die Personalressourcen fehlen, um die Prozesse wirklich so zu etablieren, dass sie effizient laufen und auch abgearbeitet werden können. Also ich höre schon auch von meinem Top-Management, wir sind sehr gut im Identifizieren und Erkennen von Problemen, von Schwachstellen, von Störungen. Aber das Abarbeiten dieser Dinge, die man da identifiziert, und ein gutes Beispiel ist das Abarbeiten von Schwachstellen in Medizinprodukten. Die sind schnell identifiziert. Mittlerweile gibt es Sensoren, die am Netzwerk mithören und erkennen, das ist jetzt ein Röntgengerät oder ein Ultraschallgerät mit der und der Version. Der Sensor weiß dann aufgrund der Version und des Herstellers, der erkannt wird, welche bekannten Schwachstellen es gibt. Aber was viele vergessen ist, es braucht dann Menschen, die mit dem Medizinprodukthersteller reden und sagen, schau, wir haben da ein Produkt von dir, das hat vielleicht einen nicht ganz so aktuellen Versionsstand, das ist ähnlich wie in der Industrie, wir haben sehr, sehr lange Lifecycles bei den Medizingeräten. Und da müssen Menschen miteinander reden, um dann letztendlich gemeinsam mit dem Hersteller Patches zu testen. Im Idealfall testet der Hersteller den Patch, gibt dann die Freigabe und Monate später nach dem Identifizieren und viel organisatorischen Aufwand kommt dann ein Medizin-IT-Techniker und spielt tatsächlich den Patch ein. Und da wird uns die KI zukünftig auch nicht helfen, weil, wie gesagt, für das Organisatorische glaube ich nicht, dass uns die KI so schnell aus der Patsche hilft. Und das sind schon Themen, die immer schneller werden. Also die KI im Schwachstellen-Finding, die KI im Exploit-Schreiben erhöht den Druck auf die Betreiber, erhöht den Druck auf die Hersteller, schneller Patches rauszubringen, weil Exploits schneller geschrieben werden durch die KI. Und wie gesagt, da braucht es immer noch Menschen, die da agieren, die kommunizieren, weil letztendlich beim Medizinprodukt schon die Patientensicherheit einfach das oberste Schutzziel ist.
Dann habe ich aber bei dem Thema, du hast das richtig angesprochen, Markus, wenn wir das betrachten, da haben wir doch auch ein geschichtliches Problem, ne? Weil du hast richtig das alles analysiert, sehe ich genauso. Wir haben aber in den jahrelangen, wir kennen uns ja 10 Jahre schon in dem Bereich, in den jahrelangen Diskussionen eigentlich etwas nicht geschafft, unterstelle ich jetzt einmal, wir haben es probiert, aber es ist nicht umgesetzt worden immer überall. Eigentlich ist es ein Beschaffungsproblem. Weil wir in den Beschaffungsprozessen in Wirklichkeit diese, wie du das richtigerweise hineingeschrieben hast, diese Dinge ja nicht hineinreklamieren, da hier was ist und mit NIS, mit dem NIS-G 2026, mit der Lieferkettenverantwortlichkeit und dem gesamten Kontext in dem Bereich, auch wenn regulierte Bereiche teilweise ausgenommen sind, weil wir hätten da ja auch noch entsprechend die CAA mit den S-Bomb Mechanismen, also dem Aufzeigen entsprechend, aus welchen Teilen das besteht. Also wir haben da schon aus der Europäischen Union heraus im Prinzip ein sehr gutes, glaube ich, Regelwerk, sehr umfassendes. Aber wie du auch richtigerweise gesagt hast, diese Nahtstellen sind halt noch nicht sauber ausgeprägt. Aber ist nicht das Problem, dass ich das schon bei der Beschaffung betrachten muss und das würde sehr gerne ausblenden?
Aber Franz, das ist interessanterweise das Positive, das ich in den letzten 10 Jahren erlebt habe und gar nicht das Negative. Es gibt nämlich tatsächlich in meiner Wahrnehmung ein paar Medizinproduktehersteller, die erkannt haben, dass sie selber in ihrer Produkthaftung sind und dass die Betreiberhaftung, die Krankenhausbetreiber damit auch ein Problem haben. Und da gibt es ein paar Große, die das erkannt haben, dass das durchaus ein Geschäftsmodell ist, wo sie auch dem Kunden ein Service verkaufen können, dass der Hersteller sich darum kümmert, dass die Patches schnell getestet werden und dann auch über diverse Verbindungen die Medizinprodukte, die Vernetzten, dann vielleicht sogar auch remote gepatcht werden vom Hersteller. Und das ist durchaus eine sehr positive Wahrnehmung, die ich in den letzten 5 Jahren gemacht habe. Die großen Medizinproduktehersteller haben das durchaus erkannt. Das ist ein Geschäftszweig, der durchaus auch lukrativ ist und auf beiden Seiten eigentlich den Compliance-Druck herausnimmt. Aber es gibt halt auch viele andere Medizinproduktehersteller, die auf den Zug noch nicht aufgesprungen sind. Und ich persönlich sehe, und jetzt möchte ich wieder die Brücke schaffen zur RKE, wir haben ja nicht nur Medizingeräte im Krankenhaus. Und ich habe auch erlebt in meinen letzten 5 Jahren, dass die komplette Haustechnik auf IP-Technologie umgestellt wird. Über 2.500 SPS-Steuerungen kann es durchaus schnell in einem Krankenhaus geben, die dann alle eine IP-Adresse bekommen. Und man könnte meinen, dass Industrial Security bei diesen Haustechnikfirmen angekommen ist, mit Bugnet Security und auch die entsprechenden Konzepte und Designs, wie solche Facility-Systeme abgesichert werden. Und das vermisse ich persönlich noch, wo ich durchaus sehr kräftig zehrende Gespräche mit Lieferanten hatte aus dem Industriesektor, die nicht verstehen, dass eine Temperatur im Krankenhaus ein entscheidendes Kriterium dafür ist, dass die OP-Säle betrieben werden. Und das Argument der Technikfirma war, aber die Patientenakte ist doch viel kritischer. Und der Datenschutz ist doch viel wichtiger. Und erst in den Gesprächen haben wir festgestellt, in den gemeinsamen, dass eben auch die Temperatur, Klimatechnik, Heiztechnik, die ganzen Steuerungen von den OP-Sälen essentiell sind für den Betrieb eines Krankenhauses. Und da ist, glaube ich, noch viel Handlungsbedarf auf der Herstellerseite notwendig. Ausnahmen sind vielleicht ganz große Industrieunternehmen, die sich halt an ISO 62443 orientieren, die da auch durchaus einen wirtschaftlichen Druck verspüren. Ja, im Krankenhaus Facility Management sehe ich da noch einen sehr großen Handlungsbedarf. Und das wird dann aber mit der RKE-Richtlinie oder RKE-Gesetz dann wieder entscheidend, weil wenn die Umweltbedingungen im Krankenhaus, Temperatur, Klima, Licht, Strom, Medizingaseversorgung nicht funktioniert, dann fällt das genau in diese Gesetzgebung hinein. Ohne Licht habe ich sicher eine Beeinträchtigung in der Behandlung. Und dann hat man entsprechende Meldeverpflichtungen gegenüber der Behörde, wo die Behörde dann schon sagt, was habt ihr denn für Präventionsmaßnahmen getroffen? Was habt ihr denn für Redundanzen? Habt ihr denn einen zweiten Medgas-Lieferanten im Betto, der ich mit Medgase versorgen kann, wenn der eine Lieferant nicht ausfällt? Und das ist auch ein sehr großer Painpoint. Und man sieht jetzt, unser Gespräch geht jetzt schon sehr in die Breite bei diesen beiden Regulierungen, weil hier durchaus das Bundesvergabegesetz für viele Krankenhausbetreiber gültig ist und dort man durchaus seine Herausforderungen hat, dann zwei Lieferanten quasi zu bekommen für ein und dasselbe Thema. Weil eigentlich gilt dort das Bestbieter-Prinzip. Und da sehe ich gerade im Einkaufsprozess noch die sehr großen Hürden. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von redundanten Medikamentenversorgungen. Also wir reden jetzt noch wirklich von den Basics, Strom, Dieselversorgung und so weiter.
Markus, ich hätte noch eine so abschließende Frage an dich. Wenn du dir was wünschen könntest und 10 Jahre wirst du ja nicht mehr in Dienst sein, aber 5 auf jeden Fall, wenn ich das jetzt da unterschätze, vielleicht sind es auch 15. Ich weiß es nicht, aber wenn du dir jetzt, sage ich mal, in den nächsten 5 Jahren was wünschen würdest oder wünschen könntest, was würdest du denn dir und deinen Kolleginnen und Kollegen wünschen, was sich denn da verbessern könnte oder, sage ich mal, entsprechend hier mehr Gefühl für diese Themen, weil du hast ja richtigerweise gesagt, ne, wir haben Safety, Security und Privacy. Und alle drei sind wichtig, aber Safety ist das Wichtigste in dem Bereich. Und diese Dinge sind immer mehr verzahnt. Und entsprechend ist es so, wie wir das kennen im Prinzip im Amazonas schlagt der Schmetterlingsflügel und wir haben Überschwemmung. Ne? Was wünschst du denn?
Das klingt fast wie Weihnachten und Ostern am Tag plus Geburtstag. Ich glaube, und das schließt vielleicht ganz gut ab, ich glaube, die Europäische Union hat durchaus sinnvolle Ideen in der Regulierung. Und die Managementverpflichtungen werden immer präsenter. Also der Grundstein des Wunsches ist tatsächlich, dass das Management versteht, es gibt keine Digitalisierung ohne Cybersecurity. Es muss Hand in Hand gehen. Security ist nicht böse. Security ist ein Qualitätskriterium, dass man einen sauberen Betrieb hat. Und der Begriff der Resilienz ist durchaus ein neuer Begriff. Ich glaube aber auch hier, dass im Top-Management noch dieses Bewusstsein geschaffen werden muss, dass für ein resilientes Unternehmen man durchaus was investieren muss und dass diese Investition in Dinge, die hoffentlich nie eintreten, trotzdem einen Mehrwert fürs Unternehmen darstellen können, weil viele Dinge, die vielleicht in der Schublade liegen, kosten Zeit und Ressourcen und Geld und Gespräche. Aber die Zeit hat uns auch gezeigt, dass diese Dinge alle eintreten können. Also wir haben Stromausfälle, flächendeckende Stromausfälle in Europa sind gang und gäbe. Und dass ein Krankenhaus am Notstromaggregat einen Betrieb aufrechterhalten muss, im Idealfall ohne Einschränkung für den Patienten, ist einfach Tatsache. Und ich glaube, viele Manager, die sind sich noch nicht bewusst, wie viele Abhängigkeiten wir haben. Und das ist vielleicht auch der Wunsch. Es muss einfach ganz oben ankommen, das Bewusstsein für die Fehlerkultur, das Bewusstsein, dass Compliance nicht um des Compliance willen sinnvoll ist, sondern um die Erwägungsgründe und bei jeder Regulierung, da gibt's unzählige Erwägungsgründe. Und ich glaube, viele Manager sollten sich einmal vielleicht bei diesen Regulierungen die Erwägungsgründe gut durchlesen, damit sie auch verstehen, was die Idee der Europäischen Union dahinter ist oder die Idee des Gesetzgebers, warum er sowas macht. Und sich dann überlegen, welchen Mehrwert kann ich daraus fürs Unternehmen ziehen? Also Compliance ist ein notwendiges Übel. Und ich habe vor kurzem ein Zitat gehört von einem Branchenkollegen, dass Compliance und Security das Bremspedal ist und die Innovation und Digitalisierung ist das Gaspedal. Es ist nicht so schwarz-weiß und es muss Hand in Hand gehen. Und ich glaube, der wirklich große Wunsch ist dieser Kulturwandel, dass es ohne Security, ohne Resilienz, ohne gescheite Köpfe nicht funktionieren wird. Und die KI wird uns nicht retten.
Lieber Markus, danke für das Gespräch. Wir wünschen dir, dass deine zukünftige Sichtweise sich auch durchsetzen wird. Ich glaube, wir wünschen das nicht nur dir, sondern auch allen anderen. Es war sehr nett, mit dir zu plaudern. Ich glaube, das wird sicher nicht das letzte Gespräch gewesen sein, weil da ist noch viel, viel im Prinzip ungesagt. Und ich glaube, diese Thematik ist eine ganz wichtige, damit die anderen Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch daraus entsprechend ihre Schlüsse ziehen kann. Noch einmal recht herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir würden uns auf ein Wiedersehen freuen. Thomas?
Danke dir fürs Dabeisein und bis demnächst.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Für mich war es die Premiere bei einem Podcast, das möchte ich auch noch sagen. Aber es war ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank für die herausfordernden Fragen. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Vielen Dank.
Dankeschön.